Als ich Kind und junger Jugendlicher war, gab es einen deutschen Schriftsteller, der hat es mir ganz besonders angetan, nämlich Karl May. Ja, den meisten von euch wird er wahrscheinlich ein Begriff sein. Er ist der Autor der Winnetou und Old Shatterhand Bücher. Und ja, das war genau das, was mich gepackt hat. Ja, als junger Bub, er hat sich ja selber auch als Märchenerzähler bezeichnet, diese märchenhafte Welt vom Wilden Westen. Ja, er war als Old Shatterhand in Amerika unterwegs, hat Indianer getroffen oder als Kara Benemsi im Nahen Osten. Und das Highlight in den ganzen Büchern, also ich habe wahrscheinlich 20 Bücher davon gelesen, war natürlich die Szene, wo Winnetou und Old Shatterhand Blutsbrüder werden. Und es ist so, die lassen jeweils einen Tropfen Blut in eine Schale mit Wasser fallen und es vermischt sich und dann trinken sie beide draus und schließen somit den Bund fürs Leben und sind Blutsbrüder geworden. Ja, das war Wahnsinn. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich mache ja gerade die Ausbildung zum Predikanten und beim letzten Kurs ist mir diese Geschichte eingefallen, weil wir einen Text behandelt haben, der irgendwie sehr ähnlich ist. Da ging es nämlich um das letzte Abendmahl, genauer gesagt um die Einsetzungsworte, wo Jesus seinen Jüngern den Kelch gibt und sagt, nehmt und trinkt, das ist mein Blut des Neuen Testaments. Und da musste ich an diese Stelle aus dem Karl-May-Buch denken. Anders ausgedrückt die Worte von Jesus, er sagt, das ist mein Blut, mit dem ein neuer Bund geschlossen wird. Testament heißt ja nichts anderes als Bund. Und ihr seid die Ersten, sagt er zu seinen Jüngern, die an diesem neuen Bund teilhaben. Und genau um diesen neuen Bund geht es heute. Nicht nur, aber auch, weil das Thema des Bundes kommt ja in der Bibel sehr häufig vor. Ja, Gott schließt einen Bund mit Abraham, Gott schließt einen Bund mit Israel, Länder schließen Bündnisse und nicht zuletzt, Jesus setzt den neuen Bund am Gründonnerstag ein. Und wenn Jesus sagt, es gibt einen neuen Bund, es ist das Blut des neuen Bundes, was bedeutet das dann für den alten? Nun, die Situation, die uns heute im Predigtwort begegnet, liegt ein bisschen später in der Zeit. Wir müssen ein bisschen vorspulen vom letzten Abendmahl. Und in der Zwischenzeit sind jedoch ein paar recht bedeutende Dinge passiert. Ja, zum Beispiel wurde Jesus gekreuzigt. Das war ein sehr wichtiges Ereignis. Dann ist Jesus von den Toten auferstanden. Auch das war ein sehr wichtiges Ereignis. Er hat sich einigen Jüngern gezeigt und war eine Zeit lang auf der Erde und ist dann irgendwann wieder zurück zum Vater gegangen. Und stattdessen kam der Heilige Geist auf die Gemeinde. Das nennen wir Pfingsten. Das war auch ein sehr wichtiges Ereignis. Dann lesen wir von Saulus, der eine Begegnung mit Jesus hat und sein Denken radikal verändert, vom Christenverfolger zum Missionar wird und als Paulus dann zur Gemeinde hinzukommt. Auch das war natürlich ein sehr wichtiges Ereignis. Aber nach all diesen wichtigen Begebenheiten passiert etwas, was den Lauf der Ereignisse, die wir gerade gehört haben, nochmal radikal verändert. Und ich behaupte sogar, dass wenn es diesen Moment nicht gegeben hätte, dass wir alle hier heute nicht sitzen würden. Und das Ereignis fängt alles damit an, dass ein Mann großen Hunger hat. Ja, wie passt das jetzt in diese Reihenfolge? Ein Mann hat Hunger, das klingt für mich eher nach der Ausgangssituation für irgendeine Erfindung, keine Ahnung, den Thermomix zum Beispiel, aber doch nicht für eine Revolution der Kirchengeschichte. Wir werden sehen. Der Mann, der Hunger hatte, war Petrus. Petrus war einer der engsten Vertrauten von Jesus und Leiter der damaligen Gemeinde. Er gehörte zu den Aposteln, die die Gemeinde in Jerusalem geleitet haben. Und eines Tages ging er auf sein Dach, um zu beten. Und irgendwann am Mittag, wie das halt so ist, bekam er Hunger. Und während er darauf gewartet hat, bis die Leute ihm in der Küche was zubereiten, hatte er eine Vision. Und wir haben in der Lesung von dieser Vision gehört, ein Tuch wird vom Himmel heruntergelassen und es befinden sich da drin allerlei Tiere. Und die Stimme, die Petrus hört, sagt zu ihm, schlachte welche davon und iss. Naja, es ist eine komische Situation, aber es macht vielleicht schon Sinn auf den ersten Blick. Ja, Petrus betet, Petrus hat Hunger und Gott erhört sein Gebet und schickt ihm was zu essen. Quasi ein göttliches Lieferando. Ja, aber die Sache hat einen Haken. Petrus war ja Jude und Juden hatten und haben immer noch ganz spezielle, ganz genaue Speisegebote. Sie wissen genau, was sie essen dürfen und was nicht. Und anscheinend waren alle diese Tiere in dem Tuch auf einer roten Liste und waren verboten zu essen, weil sie in den hebräischen Heiligen Schriften als unrein oder unheilig bezeichnet wurden. Somit war es Petrus strengstens verboten, eines davon zu schlachten und zu essen. Und trotz seines knurrenden Magens reagiert er vorbildlich und sagt, nein, ich habe noch nie was Unheiliges oder Unreines gegessen, ich werde auch jetzt von diesen Tieren nichts essen. Aber die Stimme antwortet, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Das ganze Spiel wiederholt sich dreimal und dann verschwindet dieses Tuch wieder. Und Petrus denkt nach und hat aber eigentlich noch keinen Plan, was das jetzt zu bedeuten hat. Und dann kommen die Boten, die Cornelius geschickt hat. Cornelius war ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der zwar kein Jude war, also nicht zum jüdischen Volk gehört hat, aber trotzdem an den Gott der Juden geglaubt hat. Und er hat mitbekommen, dass in Jerusalem mit diesem Jesus irgendwas passiert ist. Und er hatte die Vision von einem Engel, dass er Petrus holen soll und dass Petrus ihm Klarheit verschafft, was denn da los war in Jerusalem. Und er lässt Petrus holen und lädt ihn letztendlich in sein Haus ein, um die frohe Botschaft von Jesus zu hören. Nun, aus heutiger Sicht denken wir uns vielleicht nicht viel dabei. Petrus wird zum Essen eingeladen. Das passiert in der Bibel ja sehr, sehr häufig. Auch Jesus wird immer wieder zum Essen eingeladen oder lädt sich zum Essen ein, ja, bei Zachäus zum Beispiel. Aber das Tolle an der Bibelstelle in der Apostelgeschichte ist, ja, Lukas, der Evangelist Lukas, der die Apostelgeschichte auch schreibt, erklärt uns gleich, was das Problem an der Sache ist. Das heißt, man muss noch nicht mal irgendwie in externen Quellen nach historischem Kontext suchen, sondern er gibt gleich mit Petrus die Erklärung, was an dieser Einladung problematisch ist. Und er sagt, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Einem Juden war es also laut jüdischem Gesetz verboten, bei einem Römer zu Gast zu sein. Aber trotzdem willigt Petrus sofort ein und geht zu Cornelius nach Hause. Obwohl er davor doch gesagt hat, ja, er hält sich sehr streng an die Gesetze. Was ist da passiert? Petrus hat in der Zwischenzeit seine Vision verstanden. Der Heilige Geist hat in der Zwischenzeit zu ihm gesprochen und hat gesagt, wenn diese Männer kommen, dann geh mit ihnen, weil ich habe sie geschickt. Er hat seine Vision verstanden. Er hat verstanden, was sie bedeutet. Und das sagt er auch gleich Cornelius und den vielen Leuten, die er bei Cornelius vorfindet, auch alles keine Juden. Da heißt es, Petrus sagt, Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema von Anfang, das Thema des Bundes. Petrus hat nämlich eine entscheidende Eigenschaft dieses neuen Bundes von Jesus erkannt. Der neue Bund ist für alle offen. Egal ob Jude oder Nicht-Jude, egal woher man kommt, egal aus welchem Hintergrund man kommt, der Bund ist für alle offen. Der Bund ist kein neuer Bund mit dem Volk Israel. Er hat nicht 613 Gebote wie der alte Bund. Dieser Bund ist der neue Bund mit jedem Menschen auf der Welt. Er ist für alle offen. Und es gibt noch eine weitere Schlussfolgerung. Denn was macht Petrus, als er in das Haus von Cornelius geht? Er missachtet willentlich ein Gebot des alten Bundes. Und ich möchte an dieser Stelle mal eine steile Aussage treffen. Der neue Bund durch Jesus hat den alten Bund überflüssig gemacht. Petrus auf jeden Fall scheint kein Problem damit gehabt zu haben, die Gebote zu übertreten, um Cornelius und den versammelten Leuten das Evangelium zu bringen. Ihm zu sagen, dass Jesus am Kreuz den Sieg über alle Mächte der Welt errungen hat und wir alle eingeladen sind, Teil seines Reiches zu werden. Der alte Bund rückt in den Hintergrund im Licht von dem neuen Bund von Jesus. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, wie kann der Stefan sowas sagen? Ja, ein Bund, der von Gott eingesetzt wurde, soll überflüssig sein. Das geht doch nicht, dass man sowas sagt. Der ist doch von Gott eingesetzt. Nun, um ehrlich zu sein, die Idee kommt nicht von mir. Diese Aussage trifft einen Autor. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Aber er schreibt einen Brief und in diesem Brief zeigt er die Unterschiede auf zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und er erklärt, dass der alte Bund mit Israel unvollkommen war und nicht darauf ausgelegt war, der endgültige Bund zu bleiben. Stattdessen wurde mit Jesus der vollkommene Bund eingesetzt, der für immer Bestand hat. Und die meisten von euch kennen diesen Brief. Es ist der Hebräerbrief. Und im Kapitel 8 heißt es da ganz am Ende, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Petrus hat also verstanden, dass es in diesem neuen Bund anders zugeht. Und er drückt es sehr schön aus, indem er zu Cornelius sagt, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt dich danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich habe vorhin gesagt, dass wir ohne diese Szene der Vision nicht hier sitzen würden. Denn dieser Moment, wo Petrus das verstanden hat, war der Startschuss dafür, dass auch die Nichtjuden das Evangelium gehört haben. Der Moment, wo Jesus Cornelius und den versammelten Leuten von Jesus erzählt, war das erste Mal, dass Heiden eingeladen wurden, von Jesus zu hören und schlussendlich auch zur Gemeinde hinzugekommen sind. Ohne diesen Moment wäre das Christentum nur eine innerjüdische Strömung gewesen und geblieben. Petrus lebt also in diesem neuen Bund. Wie ist es bei uns? Wir sind Heiden. Das hat vielleicht einen negativen Klang heutzutage, aber im biblischen Kontext bedeutet das einfach nur, dass man nicht Jude ist, also nicht zum Volk Israel gehört. Wir haben gehört, jeder ist in diesen neuen Bund eingeladen und ich finde, das bringt der Wochenspruch von heute auch sehr schön zur Geltung. Von überall werden die Leute kommen und an dem Tisch sitzen im Reich Gottes. Warum ist also dieser Sinneswandel von Petrus für uns interessant? Wir haben ja nicht den alten Bund mit Gott. Wir waren in dem alten Bund nicht mit inbegriffen. Aber wir haben sowas Ähnliches wie einen alten Bund. Wir haben nämlich unser altes Leben. Unser Leben in der Gottesferne. Warum sage ich altes Leben dazu? Paulus drückt es sehr schön aus, wenn er sagt, er ist mit Christus gestorben und auferstanden. Das passiert durch die Taufe. Das ist die Symbolik der Taufe. Wir tauchen unter und kommen als neuer Mensch in die Gemeinschaft mit Christus. Aber ähnlich wie bei Petrus funktioniert es nicht mit einem Fingerschnipsen und wir sind vollkommen verändert und leben als perfekte Menschen im Reich Gottes, sondern wir wissen, dass es immer wieder Sachen gibt, die wir aus unserem alten Leben mitbringen und mittragen. Wir müssen lernen, aus unserem alten Denken und Handeln wegzukommen, hin zu einem Denken und Handeln von unserem neuen Leben, in diesem neuen Leben im Bund mit Gott. Und jeder, der schon eine Zeit mit Jesus unterwegs ist, weiß, dass es eine echte Herausforderung sein kann und dass es nicht einfach ist, weil wir einfach immer wieder zurückfallen. Das ist wie in der Geschichte vom Waisenkind. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon oder findet sie kitschig, aber ich finde, sie bringt es sehr gut zum Ausdruck. Ein Waisenkind lebt lange Zeit in einem Waisenhaus und hat ganz wenig nur zu essen und zur Verfügung. Und eines Tages wird es adoptiert von einem Mann, der ein riesiges Haus besitzt. Und es kommt rein und wird gewaschen und kriegt neue Kleider an und lernt die anderen Kinder kennen, die der Mann schon adoptiert hat. Und als es abends zum Essen kommt, dann sieht es einen vollgedeckten Tisch. Es gibt Essen ohne Ende, Brot, so viel man will, frische Früchte, Obst. Und das Waisenkind schnappt sich, so viel es tragen kann, und rennt auf sein Zimmer und isst sich satt und versteckt den Rest, weil es in seiner Zeit im Waisenhaus gelernt hat, Essen ist so kostbar, man bekommt nie genug. Und wer weiß, wann es nochmal so viel zu essen bekommt. Es ist in seinem alten Verhaltensmuster drin. Aber am nächsten Abend gibt es wieder so viel Essen. Und erst mit der Zeit lernt das Kind, dass es hier versorgt wird und lernt, seine alten Denkmuster und Verhaltensmuster abzulegen. Wir sind dieses Waisenkind. Von Gott adoptiert, können wir das neue Normal im Reich Gottes kennenlernen. Da dürfen wir lernen, aus unseren alten Mustern, die wir mitschleppen, rauszukommen und in unsere eigentliche Bestimmung zu finden. Und das Schöne ist, dass wir einen geduldigen Gott haben, der uns nicht irgendwann die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn wir dafür länger brauchen oder wenn wir immer wieder zurückfallen. Aber was uns helfen kann dabei, ist, dass wir uns vor Augen führen, durch was sich dieser neue Bund auszeichnet, was wichtige Eigenschaften dieses neuen Bundes sind. Und ich möchte zum Abschluss anhand von unserem Predigtwort 3 dieser Eigenschaften hervorheben. Das erste ist Freiheit. Der neue Bund ist ein Bund, in dem wir frei sind. Das kann für jeden eine eigene Art von Freiheit sein. Für Petrus war es beispielsweise die Freiheit von den Gesetzen des alten Bundes. Im neuen Bund haben wir keine Speisegebote mehr, wir haben keine Gebote mehr für Opfer, wir haben keine Gebote mehr für rituelle Waschungen, die wir durchführen müssen. Es gibt keine Verpflichtungen für Petrus, er war frei davon, was ihm das Gesetz auferlegt hat. Bei uns ist die Freiheit vielleicht eine andere. Vielleicht gibt es eine Abhängigkeit in deinem Leben, die dich gefangen hält. Eine Sucht, die dich kontrolliert. Wenn du in diesem neuen Bund lebst, dann will Gott dich davon befreien. Und ganz wichtig zu verstehen ist, es ist nicht die Bedingung, dass wir in den Bund kommen. Wir müssen nicht erst frei von unserer Sünde werden, um zu dem Bund zu gehören, sondern wenn wir in diesem Bund leben, wenn wir unser neues Leben leben, dann können wir mit Gottes Hilfe von diesen Dingen loskommen, die uns runterdrücken. Sorge ist auch ein Beispiel. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört in der Predigt, dass übertriebene Sorge uns gefangen nehmen kann und unfrei macht. Oder vielleicht kämpfst du mit Erwartungen, mit Ansprüchen, entweder von dir selbst oder von anderen, denen du einfach nicht gerecht werden kannst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu sein, all das ist sind Sachen, die wir aus unserem alten Leben mitbringen. Und davon will Gott uns frei machen und bietet uns an, komm zu mir in meinen Bund, ich nehme dich an, wie du bist. Der neue Bund ist ein Bund der Freiheit, der Freimacht. Die zweite Eigenschaft ist die persönliche Beziehung zu Gott. Der neue Bund zeichnet sich auch dadurch aus, dass jeder Einzelne eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Der neue Bund ist ein persönlicher Bund, nicht ein Bund mit einem Volk oder mit einer speziellen Gruppe, sondern die Einladung ist immer persönlich an den Einzelnen und an jeden. Petrus sagt zu Cornelius, Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Gott ist die persönliche Beziehung wichtig. Wir haben keinen Mittler mehr, wir brauchen keinen Hohepriester mehr, der stellvertretend zu Gott für uns spricht. Ja, auch da gibt's im Hebräerbrief eine wunderschöne Abhandlung drüber, aber das würde jetzt den Rahmen der Predigt sprengen. Wir können direkt mit Gott sprechen. Ich vergleiche das gern mit einem Telefonnetz. Ja, früher konnte man keine Leute direkt anrufen, sondern man ist immer bei einer Vermittlungsstelle rausgekommen, die einen dann weitervermittelt hat an den, zu dem man ursprünglich hin wollte. Und irgendwann war die Technik so weit, dass einfach jeder einen direkten Zugang zu jedem hatte. Und somit war die Vermittlung überflüssig geworden. Genauso ist es hier mit dem alten Bund und dem neuen Bund. Wir haben einen direkten Draht zu Gott. Ja, wisst ihr eigentlich die Telefonnummer Gottes? Weiß es jemand? 50 15, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not. Ja, Telefonnummer Gottes, das ist die Durchwahl quasi. Genau, der neue Bund ist ein persönlicher Bund. Und als dritter und letzter Punkt ist die Zuwendung zu den Mitmenschen, die Nächstenliebe, eine ganz entscheidende Eigenschaft. Die Liebe zu Gott drückt sich in der Liebe zu den Menschen aus. Im Johannesevangelium sagt Jesus kurz vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern, quasi als Abschiedswort, ich gebe euch ein neues Gebot. Neuer Bund, neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Leben im neuen Bund zeichnet sich durch die Liebe zu den Mitmenschen aus. Wir werden nach dem Lobpreisblock heute einen kurzen Bericht von Uwe Tesch hören über seine Arbeit in einem Kinderheim in Rumänien und das ist gelebte Nächstenliebe. Petrus dient seinen Menschen, seinen Mitmenschen, indem er zu Cornelius geht und ihnen die frohe Botschaft überbringt. Zum ersten Mal einer Gruppe von Nichtjuden. Das ist gelebte Nächstenliebe. Wenn wir in diesem Bund leben, dann sind wir dazu aufgefordert, einen Unterschied zu machen in der Welt und Verantwortung zu übernehmen und den Menschen um uns herum zum Besten zu dienen. Dein neues Leben leben, so heißt der Titel dieser Predigt. Was ist dein nächster Schritt? Wir haben hier vorne wieder das Kreuz mit den Kerzen. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst und dir etwas vornimmst, dann komm doch während dem Lobpreisblock jetzt dann nach vorne und zünd eine Kerze an. Wenn du heute hier sitzt und noch nie bewusst die Entscheidung getroffen hast, ein Leben mit Gott zu leben, dann kannst du das heute tun. Dann kannst du Teil dieses Bundes werden. Wir alle sind eingeladen, egal woher wir kommen, egal was wir aus unserer Vergangenheit mitbringen, wir müssen nichts leisten. Und wenn du schon längere Zeit Jesus kennst und mit ihm unterwegs bist, dann geh vielleicht in dich und frag, ob du noch etwas aus deinem alten Leben mitschleppst, was dich zurückzieht. Gibt es irgendwo Unfreiheit in deinem Leben? Etwas, das dich gefangen hält, etwas, das dich von Gott fernhält? Dann gib es Gott ab. Er hat am Kreuz den Sieg darüber errungen und für ihn ist kein Problem der Welt zu groß. Komm nach vorne und zünd deine Kerze an als Zeichen, dass du Gott um Hilfe bittest und wieder zurück in seine Gegenwart möchtest. Oder du möchtest deiner Nächstenliebe Ausdruck verleihen und entscheidest dich, dich in einem Team zu engagieren, deine Gaben einzusetzen im Reich Gottes, eine Aufgabe zu übernehmen, einem Freund oder einer Freundin einen guten Dienst zu erweisen oder einen Nachbarn in den Gottesdienst mitzubringen. Ich darf schon mal die Band nach vorne bitten und möchte abschließen mit den Worten von Paulus, die er an die Gemeinde in Rom richtet. Durch die Taufe sind wir in Christus gestorben, mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Amen.